Wir lesen aus dem Wort Gottes, aus der Bergpredigt, Matthäus 5, die Verse 33 bis 37. Matthäus 5, 33 bis 37. Da spricht der Herr Jesus: Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid tun und du sollst Gott deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Da steht Ponero, das bedeutet vom Teufel letztendlich. Und als wichtige Parallele im Neuen Testament hierzu lesen wir noch Jakobus 5, Vers 12. Jakobus 5, Vers 12. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und das Nein ein Nein, damit ihr nicht unter das Gericht fallet. Nun zunächst einleitend die Fragen: Darf ein Christ schwören? Es gibt unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, er darf schwören. Sie berufen sich auf Römer 13, wo es ja heißt, man soll untertan sein der Obrigkeit, und wenn sie einen Schwur von uns verlangt, dann müssen wir den auch leisten. Die andere Ansicht: Wir dürfen nicht schwören. Der Herr Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. So in der Bergpredigt, und man kann sich dabei berufen etwa auf den Vers in Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und diese unterschiedlichen Ansichten, die finden sich auch in verschiedenen Arten von Gemeinden. Lutherische Christen neigen eher dazu, hier dem Staat untertan zu sein. Mennonitische Christen zum Beispiel eher dazu, den Schwur generell zu verweigern. Das kennzeichnet zum Beispiel geradezu die Freikirche der Mennoniten, dass sie den Eid ablehnen. Nun, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Deshalb möchte ich systematisch versuchen vorzugehen. Zunächst möchte ich einige Arten des Eids beschreiben, dann möchte ich den Eid im Alten Testament beleuchten, dann den Eid im Neuen Testament, dann einige offene Fragen betrachten, die sich daraus ergeben, und schließlich am Schluss die ganz praktische Frage: Was können wir als Christen tun? Dürfen wir nun schwören oder nicht? Es gibt den Schwur gegenüber von Menschen im Sinne eines einfachen Versprechens: Ich schwöre dir, es ist so. Es gibt aber auch den Schwur, wo eine höhere Macht einbezogen wird. Und das gibt es in verschiedenen Religionen. Man schwört bei den verschiedenen Gottheiten, und es gibt den Schwur eben auch bei dem Gott der Bibel, auch im Alten Testament. Das ist uns bekannt. Und diese höhere Macht wird deshalb oftmals einbezogen, weil dahinter der Gedanke steht: Bei der Übertretung dieses Eides, dieses Schwurs, dieses Gelöbnisses folgt eine Strafe. Diese höhere Macht wird dich bestrafen, wenn du dich nicht an diesen Eid hältst. Der Schwur wird dann zum Fluch. Er wandelt sich zum Fluch, wo er nicht gehalten wird. Das hängt also geistlich damit zusammen. Nun fragen wir uns zunächst einmal, welche Arten des Eids, des Schwurs, des Gelöbnisses gibt es denn heute? Heutzutage einige Beispiele. Es gibt den Politikereid. Die Politiker sollen sich verbindlich erklären, die Verfassung zu wahren, sich für das Wohl des Staates einzusetzen, für das Wohl der Staatsbürger. Und es steht ihnen frei zu sagen, so wahr mir Gott helfe, oder auch diese religiöse Formel, wie sie genannt wird, wegzulassen. Wir wissen ja, dass auch in unserem Volk etliche das weglassen. Manche sogar mit der Begründung, dass wir nicht schwören sollen. Aber oft auch aus Unglauben wird es auch weggelassen. Dann gibt es den Soldateneid. oder Fahneneid, den gibt es schon seit Urzeiten. In jedem Heer wurde das schon abgenommen, dieser Eid. Und zwar geht es darum, dass man dann sich verpflichtet, Volk und Vaterland zu verteidigen. Man hat früher auf die Kaiser oder die Volksregenten geschworen. Im Dritten Reich musste man den Eid auf Adolf Hitler ablegen und bei Bruch dieses Eides drohte die Todesstrafe. Das gab es früher in dieser Weise meistens nicht. Und auch heute noch gibt es den Soldaten- oder Fahneneid, den Staat zu verteidigen. Dann gibt es den Beamteneid. Ich weiß nicht, hat jemand von euch den schon ablegen müssen? Gibt es hier Beamte unter uns? Der Beamteneid. Ich habe ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert gefunden. Und zwar der Eid in Kurhessen nach der Revolution von 1848 lautete beispielsweise folgendermaßen. Ich zitiere: Ich gelobe und schwöre, dass ich unter Beobachtung und Aufrechterhaltung der Landesverfassung nach Maßgabe der Gesetze und rechtsgültigen Normen das mir übertragene Amt mit gewissenhafter Treue verwalten will, so wahr mir Gott helfe. Zitat Ende. Dann gibt es den, es gab bereits im Mittelalter und gibt es auch bis heute Klostergelübde, also auch Eide im religiösen, auch im christlichen Bereich. Die Leute, die in ein Kloster eintraten, auch Martin Luther damals, als er Mönch wurde, musste einen Eid ablegen, in Armut, Keuschheit und Gehorsam leben zu wollen. Es gibt in der katholischen Kirche auch Regeln, diejenigen, die austreten aus dieser Mönchs- oder Nonnen-Situation, von diesem Eid wieder zu entbinden. Also das gibt es auch. Es gibt aber auch im evangelischen Bereich Eide, zum Beispiel wenn Pfarrer vereidigt werden. Sie müssen dann auch schwören, die Bekenntnisse zu beachten. Leider geschieht das heute oftmals nicht mehr. Es würde in den Landeskirchen anders aussehen, wenn wirklich die Pfarrer die Bekenntnisse respektieren würden in ihrem Wortlaut. Die reformatorischen Bekenntnisse, ja, da steht auch viel Gutes noch drin. Aber heute setzt man sich über Papier sehr oft auch da hinweg. Man soll dann auch dem Herrn der Kirche und der Kirche selber dienen, auch hier der Obrigkeit gehorchen. Und solche Dinge müssen eidlich abgelegt werden bei der Übernahme in den veramtlichen Dienst. Damit werden wir wohl eher nicht konfrontiert, denke ich hier. Aber dann gibt es einen Eid, der auf jeden von uns zukommen kann, der Eid vor Gericht. Ja. Wenn man jetzt als Zeuge, man muss ja nicht jetzt einmal nur angeklagt sein, das kann es auch geben, zu Recht oder zu Unrecht. Ich habe ja jetzt auch die Zeitschrift rausgebracht, manche haben es vielleicht gekriegt, Europa auf dem Weg zur Diktatur. Was geschieht, wenn sie uns vor Gericht stellen, weil wir Sünde Sünde nennen? Das sind sehr ernste Fragen. Und dann kann man auch vereidigt werden, die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit. Müssen und dürfen wir dann einen Eid leisten, obwohl der Herr Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Ich möchte einmal ein Beispiel bringen aus der Zivilprozessordnung, Paragraph 480, da heißt es, vor der Leistung des Eides hat der Richter den Schwurpflichtigen in angemessener Weise über die Bedeutung des Eides sowie darüber zu belehren, dass er den Eid mit religiöser oder ohne religiöse Beteuerung leisten kann. Dann kommt der Paragraph 481 der Zivilprozessordnung. Ich zitiere: Der Eid mit religiöser Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter die Eidesnorm mit der Eingangsformel „Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden“ vorspricht und der Schwurpflichtige darauf die Worte spricht, Klammer auf, Eidesformel, Klammer zu, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Weiter heißt es, der Eid ohne religiöse Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter die Eidesnorm mit der Eingangsformel „Sie schwören“ vorspricht und der Schwurpflichtige darauf die Worte spricht, Eidesformel, ich schwöre es. Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben. Ich werde darauf am Schluss noch zurückkommen, weil das vielleicht am nächsten für uns sein könnte, einmal als Zeuge oder vielleicht sogar als Christ angeklagt vor Gericht geladen zu werden. Und dann gibt es eben auch das alltägliche Schwören in unserer Gesellschaft, dass Leute halt sagen, ich schwöre dir, es war wirklich so, kannst du mir das glauben? Ja, ich schwöre sogar beim Kopf meiner Mutter und ähnliche leichtfertige Schwüre gibt es ja. Nun, was ist dazu zu sagen? Wir kommen jetzt zum Eid im Alten Testament. Das ist der nächste Abschnitt. Eid im Alten Testament. Es gibt nun tatsächlich den Eid, das Gelöbnis und den Schwur im Alten Testament. Hier wird Gott zum Zeugen angerufen oder ein Gelübde gegenüber Gott ausgesprochen. Dazu lesen wir einmal einige Beispiele, um das zu betrachten. Und zwar zunächst einmal 4. Mose 30, Vers 3. Ich finde es jetzt schneller, weil ich jetzt mir mal Zettelchen reißen gemacht habe. Also 4. Mose 30, Vers 3. Da heißt es, wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, dass er sich zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist. Was wird hier gesagt? Es gibt im Alten Bund die Möglichkeit, dem Herrn ein Gelübde zu tun, einen Eid zu schwören. Man verpflichtet sich zu etwas, was man einhalten will, zum Beispiel Gott gehorsam zu sein. Und man soll dann das Wort nicht brechen. Wir merken allerdings hier schon, wie schwierig das sein kann, weil in unserem Herzen die Sünde wohnt und keiner wirklich von sich aus vollkommen sein kann. Auch so ist das Problem schon gegeben. Unsere Sünde widerspricht oftmals dieser absoluten Gehorsamsgelobung gegenüber Gott. Wir sollen ja an sich nicht mehr versprechen, als wir halten können. Aber jedenfalls steht hier dieses Gebot im 4. Mosebuch, wenn du ein Gelübde tust dem Herrn, dann brich nicht dein Wort. Du musst dann alles tun, wie es über deine Lippen gegangen ist. Also bereits hier stellt sich die Frage, überfordern wir uns damit nicht selber? Auch Martin Luther mit seinem Klostereid, er hat das nicht gehalten. Er hat eine andere Erkenntnis bekommen. Er hat große Anfechtungen auch gehabt. Ja, und schließlich wissen wir ja, dass er dann zum hauptsächlichen Mitbegründer der Reformation wurde und aus dem Kloster ausgetreten ist. Dann gibt es eine weitere Stelle, es gibt noch mehrere, aber ich kann mich nur auf einzelne beschränken. 5. Mose 23. Die Verse 22 bis 24. Das ist noch etwas ausführlicher. Hier ist uns geschrieben, und wir sehen, das hat in der Bibel durchaus eine große Bedeutung, dieses Thema. Auch wenn es vielleicht uns nicht immer so gegenwärtig ist. 5. Mose 23, Abvers 22. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde tust, so sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Auch hier wieder, ja. Denn der Herr, dein Gott, wird's von dir fordern und es wird Schuld auf dich fallen. Wenn du das Geloben unterlässt, so wird keine Schuld auf dich fallen. Aber was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und danach tun, wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt und mit deinem Mund geredet hast. Zitat Ende. Wenn wir das jetzt so hören, ist doch deutlich gesagt, auch im Alten Testament ist das nicht so einhellig jetzt gefordert. Du musst schwören, du musst Gelübde tun, sondern steht hier freiwillig. Und wenn es getan wurde, dann muss ich es aber auch halten. Ich denke, Gottes Wort will uns hier schon im Alten Testament sagen, wir sollen nicht mehr versprechen, als wir halten können. Und wenn wir Dinge normal sagen und nicht unter Eid stellen, dann ist das kein Problem. Natürlich sollen wir auch da zuverlässig sein, ja. Aber unter Eid, da kann dann sehr schnell ein Fluch daraus erwachsen, wenn wir diesen nicht halten können. Was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten. Das mit der Strafe werde ich nachher noch ausführen, bei dem Bruch des Eides. Also der Eid, hebräisch, gibt es zwei Begriffe, Jebua, das kommt von der Zahl 7, das ist etymologisch etwas unklar, wie das nun zusammenhängt. Und der andere Begriff ist Alah, A-L-A-H, auf Deutsch umgeschrieben. Das heißt Eid, aber gleichzeitig auch Fluch oder Verwünschung. Wir merken hier schon, wie das umschlagen kann vom Positiven ins Negative. wie aus dem positiven Eid etwas Negatives werden kann, gerade auch wenn wir es nicht halten. Nun gibt es im Alten Testament verschiedene Eidesformeln. Entweder man schwört direkt bei Gott, dem Schöpfer, oder man schwört bei Dingen der geschaffenen Welt. Zu dem Schwur bei Gott, da möchte ich zwei Beispiele bringen. Und zwar das erste aus 1. Mose 31, Verse 48 folgende. 1. Mose 31, Verse 48 folgende. Es geht hier um den Vertrag zwischen Jakob und Laban. Und hier begegnen mehrere Schwurformeln. Da sprach Laban, der Steinhaufe sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Daher nennt man ihn Gilead und Mizpah, und er sprach, der Herr wache als Speer über mir und dir, wenn wir voneinander gegangen sind, dass du meine Töchter nicht bedrückst oder andere Frauen dazu nimmst zu meinen Töchtern. Es ist hier kein Mensch bei uns, siehe aber, Gott ist der Zeuge zwischen mir und dir. Und Laban sprach weiter zu Jakob, siehe, das ist der Haufe und das ist das Steinmal, das ich aufgerichtet habe zwischen mir und dir. Dieser Steinhaufe sei Zeuge und das Steinmal sei auch Zeuge, dass ich nicht an diesem Haufen vorüberziehe zu dir hin oder du vorüberziehst zu mir, bis an diesem Haufen, hin zu diesem Haufen und diesem Mal in böser Absicht. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Und Jakob schwor ihm bei dem Schrecken Israels, dem Gott seines Vaters. Und Jakob opferte. Und so weiter. Also ein Eid, dass man den Vertrag hält, dass man die Grenzen nicht überschreitet. Einerseits allerdings beim Steinhaufen, der aufgerichtet ist als sichtbares Zeichen. Und andererseits beim unsichtbaren Gott, der aber hier praktisch diese Grenze überwachen soll. Wenn einer das übertritt, dann tritt er aus dem Schwur heraus und verfällt dem Gericht. Das soll dieser Schwur sagen. Ja, wer diesen Schwur übertritt, der soll Gottes Gericht verfallen. Deshalb heißt es auch hier, Jakob schwor ihm bei dem Schrecken Israels. Dann gibt es eine andere sehr interessante Stelle in 1. Samuel Buch, Kapitel 14. Da ist sogar von drei verschiedenen Schwüren die Rede. Es geht hier darum, da war Krieg zwischen Israel und den Philistern. Jonathan, der Sohn Sauls, hatte eine Heldentat vollbracht, hatte im Alleingang mit einigen Freunden, glaube ich, waren dabei noch, Philister besiegt. Und dann waren sie hungrig. Aber Saul verbot dem Volk etwas zu essen. Und da heißt es in 1. Samuel 14, Vers 24, und als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jenem Tage, belegte Saul das Volk mit seinem Fluch und schwor, verflucht sei jedermann, der etwas isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche. Da aß das ganze Volk nichts. Aber einer hatte das nicht mitbekommen, sein eigener Sohn Jonathan, und der hatte gegessen. Und nun hat Saul einen weiteren Schwur getan, in Vers 39. Da sagt er, so wahr der Herr lebt, der Heiland Israels, auch wenn die Schuld bei meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er sterben. Schrecklich, ja, was er hier schwört. Sein eigener Sohn soll sterben, das schwört er bei einem Gott Israels. Er sagt, so wahr der Herr lebt. Das war also eine geläufige Schwurformel. Und das Los fällt nun tatsächlich auf Jonathan. Und er hatte ja unwissend dieses Verbot seines Vaters übertreten, das er mit einem Schwur bekräftigt hatte. Aber das Volk möchte nicht, dass Jonathan stirbt. Und nun geschieht etwas Interessantes. In Vers 44 folgende. Da steht, da sprach Saul, Gott tue mir dies und das, Jonathan, du musst des Todes sterben. Warum? Er hatte das eidlich bekräftigt, ja, der Übertreter muss sterben, auch wenn es sein eigener Sohn sein sollte. Und jetzt kommt was Auffallendes, aber das Volk sprach zu Saul, sollte Jonathan sterben, der dies große Heil in Israel vollbracht hat, das sei ferne, So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn Gott hat heute durch ihn geholfen. Und so löste das Volk Jonathan aus, so dass er nicht sterben musste. Das Volk hebt durch einen neuen Schwur, den Schwur Sauls auf, sagen auch, so wahr der Herr lebt. Aber wir merken, wie leichtfertig hier mit Schwüren, mit Eiden, mit Gelöbnissen umgegangen wurde. Und wie vorsichtig man damit sein sollte, sowas über die Lippen gehen zu lassen. Saul wird es sicherlich äußerst schwer gefallen zu sein, seinen Schwur jetzt einzuhalten, nachdem er gemerkt hatte, es trifft da jetzt meinen eigenen Sohn. Aber das Volk, obwohl das ja an sich nicht geht normalerweise, hat durch einen neuen Schwur praktisch den Schwur Sauls aufgelöst. Verstehen wir jetzt vielleicht, warum der Herr Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Ja, auch von daher gesehen. Es wird da so viel Missbrauch getrieben. Der Saul war ja sehr hitzköpfig und sehr schnell mit solchen Dingen, auch mit Schwüren. Das ist sicherlich ein Missbrauch gewesen. Und dann gibt es ja auch die leichtfertigen Schwüre, die der Herr Jesus zitiert in Matthäus 5. Nicht? Ich lese das nochmal. Die sind zusammengefasst, gerade in der Stelle, die wir heute auszulegen versuchen. Vers 34, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht dein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Das heißt, Menschen haben, gerade weil man den Namen Gottes nicht aussprechen soll, nach jüdischem Verständnis, und das ist auch durchaus begreiflich, ja, diese Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes, gerade weil man den Namen Gottes nicht aussprechen soll, hatten sie eine Scheu, oftmals eine Scheu, direkt bei Gott zu schwören. Und dann haben sie geschworen beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem oder eben beim eigenen Haupt. Das sind praktisch Platzhalter, also Ersatzbegriffe für Gott. Ja? Und das wird ja richtig gesagt, das sind praktisch auch eine Art Umgehung des direkten Verbots, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, für leichtfertige Schwüre. Und der Herr Jesus sagt ja ganz klar, der Himmel, was ist das? Er ist Gottes Thron. Die Erde ist Gottes Fußschemel. Jerusalem ist die Stadt des Herrn. Und das können wir nachlesen. Der Herr bezieht sich hier auf ein alttestamentliches Zitat aus Jesaja 66, Vers 1. Möchte ich auch kurz mit uns lesen. Jesaja 66, Vers 1. Da steht es nämlich wortwörtlich: So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ja, und genauso Jerusalem, das ist die Stadt des Herrn, nach Psalm 48, Vers 2 und anderen Stellen. Die Stadt des Herrn, die Stadt des Messias, Jerusalem. Und das Haupt, das findet sich jetzt nun, habe ich jetzt nicht direkt gefunden im Alten Testament, das sagt der Herr Jesus in göttlicher Vollmacht. Unser Haupt ist auch, und wir selber sind von Gott geschaffen. Wenn wir bei uns selber schwören, schwören wir bei einem Geschöpf, das genauso vergänglich ist wie alles andere Geschaffene. Also auch diese Ersatzschwüre, nicht direkt bei Gott, sondern so indirekt hinten herum, die werden vom Herrn Jesus ganz klar abgelehnt. Auch das sollen wir nicht tun. Und heute gibt es ja Ähnliches. Ja, da schwört man vielleicht nicht bei Jerusalem, aber bei was schwören denn heute Menschen? Vielleicht Katholiken bei der Jungfrau Maria, ja, wird oftmals geschworen. Oder, wie schon gesagt, bei dem Haupt meiner Mutter oder meines Vaters oder Ähnliches. Auch das ist genauso falsch natürlich, sollen wir nicht tun. Genauso wenig können wir bei uns selber schwören. Wir sind Staub und haben keine Macht, irgendwelche Dinge zu lenken. Jetzt im geistlichen Sinne verstanden. Es geht darum, dass Gott alles bestimmt, nicht wir. Gott ist derjenige, der den Bund schließt und der auch den Bruch des Bundes, etwa durch den Bruch eines Eides, richten und bestrafen muss. Wenn wir schwören und den Eid brechen, das haben wir aus den alttestamentlichen Stellen gehört, dann ist das eine schwere Sünde. Deshalb Vorsicht, Vorsicht damit. Wir sollen keinen falschen Eid schwören. Darin sind sich, denke ich, alle einig. Aber was ist, wenn wir einen Eid schwören und den vielleicht eine Zeit lang halten können und dann doch nicht mehr? Da war dann vielleicht nicht falsch am Anfang, aber da wurde dann immer schwieriger zu halten. Der Eid kann sehr schnell zum Missbrauch des Namens Gottes werden. Und damit verstößt der Eid gegen das zweite Gebot, das ja lautet: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn Gott wird denjenigen nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Es fällt auf, dass hier von Strafe ausdrücklich die Rede ist, beim Missbrauch des Namens Gottes. 2. Mose 20, Vers 7. Und was ist nun bei einem Meineid, wenn jemand ganz bewusst einen falschen Eid ablegt, zum Beispiel vor Gericht? Da gibt es im Alten Testament eine ganz klare Regel. Der Meineidige soll diejenige Strafe bekommen, die er dem Verklagten zugedacht hatte. Wenn er also gesagt hatte, der soll zum Tode verurteilt werden, was geschieht dann mit dem Meineidigen nach alttestamentlichem Recht? Wird er zum Tode verurteilt. Ja? Das ist sicherlich der extremste Fall. Und das steht auch ganz klar definiert, ich fantasiere hier nichts zusammen, das steht alles in der Bibel, in 5. Mose 19, die Verse 16 bis 21. Wir machen heute also schon einige Bibelarbeit, aber es ist auch gut, wenn wir im Worte immer wieder alles nachprüfen können. 5. Mose 19. Ich habe zwar einige Zettel reingelegt, aber nicht überall. 16 bis 21. Wenn ein frevelhafter Zeuge gegen jemand auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die beiden Männer, die eine Sache miteinander haben, vor den Herrn treten, vor die Priester und Richter, die zu jener Zeit sein werden, und die Richter sollen gründlich nachforschen. Und wenn der falsche Zeuge ein falsches Zeugnis gegen seinen Bruder gegeben hat, so sollt ihr mit ihm tun, wie er gedachte, seinem Bruder zu tun. Damit du das Böse aus deiner Mitte wegtust, damit die anderen aufhorchen, sich fürchten und hinfort nicht mehr solche bösen Dinge tun in deiner Mitte. Dein Auge soll ihn nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Ist dieses Gebot gerecht? Es ist ein Gebot Gottes. Es ist gerecht, es ist ein Schutz gegen die Unverhältnismäßigkeit der Strafe. Es wird also nicht mehr Strafe ausgeteilt, als vorliegt an Sünde. Man spricht ja auch von der Talionsregel, wie auf einer Waagschale wird Strafe und Sünde aufgewogen. Nur der Herr Jesus kann durch sein stellvertretendes Opfer für unsere Sünde und hat durch sein stellvertretendes Opfer für unsere Sünde diesen Maßstab durchbrochen. Jetzt kann Barmherzigkeit vor Recht walten, ja, aber nur aus Gnade und nur wenn der Sünder Buße tut, dann kann er begnadigt werden. Das ist doch wunderbar, dass der Herr Jesus hier dieses durchbrochen hat durch sein stellvertretendes Opfer. Aber es hat ihn eben das Leben gekostet. Er hat sein Leben gegeben für das Todesurteil, das auf uns liegt, wegen unserer Schuld und Sünde. Wie wunderbar. Also bei Meineid, etwa vor Gericht, gilt die Talionsregel. Der Meineidige soll die Strafe bekommen, die er dem Verklagten zugedacht hatte. Und deshalb sollen wir den Eid, wenn wir schon einen getan haben, auch halten. Aber weil wir da überfordert sind, am besten auch gar keinen ablegen. Und vor allem auch nicht, weil wir nicht die Macht haben, hier Dinge zu lenken im geistlichen Bereich. Die Juden zur Zeit Jesu, die Pharisäer und Schriftgelehrten, auch die Führer in Israel, waren ja schlau. Sie waren raffiniert. Sie haben Eide in verschiedener Weise formuliert. Der eine Eid war zu halten, der andere konnte gebrochen werden. Könnt ihr euch sowas vorstellen? eine solche Verschlagenheit. Das steht auch in der Bibel, und zwar im Neuen Testament, in Matthäus 23, Vers 16 bis 22. Und es fällt auf, dass der Herr Jesus überall hier anklagt, in Kapitel 23, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber in diesem Abschnitt sagt er, wie euch ihr blinden Führer. Damit sind dann sicherlich auch die Schriftgelehrten und Pharisäer gemeint, aber offensichtlich auch noch weitere Führer des Volkes, die das eingeführt haben. Vielleicht Politiker, vielleicht Juristen mit ihren spitzfindigen Argumentationen, die es auch heute gibt manchmal, ja. Wir wissen ja, die Juristen, das eine Urteil kann hier so ausfallen, in der nächsten Instanz fällt es dann genau umgekehrt aus. Ich will jetzt nicht sagen, gegen das Suchen nach Gerechtigkeit, das auch heute Gott sei Dank noch gibt, auch bei weltlichen Gerichten, aber es ist eine hohe Kunst, hier den Maßstaben Gottes zu genügen. Weltliche Juristerei hat hier schon vieles hin und her gebogen. Jedenfalls der Herr Jesus sagt hier über die Führer Israels damals, und sicherlich gibt es heute auch Ähnliches. Weh euch, ihr blinden Führer, also Matthäus 23, Vers 16 folgende. Weh euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Gold am Tempel, das bindet. Ihr Narren und Blinden, was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Oder wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf ist, das bindet. Ihr Blinden, was ist größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heiligt? Darum, wer da schwört bei dem Altar, der schwört bei demselben und bei allem, was darauf ist. Und wer da schwört bei dem Tempel, der schwört bei demselben und bei dem, der darin wohnt. Nämlich bei Gott. Klammer auf, Klammer zu, ja? Gott wohnt im Tempel. Heute wohnt er im Tempel der Gemeinde, ja? Damals gab es ja auch den sichtbaren Tempel, bei dem wurde geschworen. Und weiter sagt der Herr, und wer da schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Parallele zu Matthäus 5. Also alle Ausreden, alle Ausflüchte, alle Umdeutungen sind Gott ein Gräuel. Das ist Sünde. Und deshalb, nun kommen wir endlich zum neuen Bund, zum Neuen Testament. Bei den Jüngern Jesu soll es so nicht sein. Es soll keine solche kasuistische Umgehung des Eides durch Lüge und Spitzfindigkeit stattfinden. Manche machen ja auch hinten dann die Finger krumm, wenn sie einen Eid sprechen, ja? Ja, wenn ich hinten die Finger so halte, dann gilt das nicht. Das ist Gott ein Gräuel, ja? Ich hoffe, dass wir sowas nie machen oder gemacht haben. Dann ist die Gerechtigkeit dahin und verloren. So soll es nicht sein bei den Jüngern des Herrn. Und deshalb kommen wir nun zum Eid im Neuen Testament. Und hier geht es um die bessere Gerechtigkeit der Jünger und Jüngerinnen des Herrn Jesus Christus. Die Berglehre, so möchte ich sie ja nennen, Berglehre ist an die Jünger des Herrn gerichtet. Wir erinnern uns, am Anfang steht Matthäus 5, Vers 1, da er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Die Berglehre richtet sich in allererster Linie an die Jünger, die anderen können es zwar auch hören, aber die Jünger sollen die bessere Gerechtigkeit leben. Und auch am Ende der Bergpredigt steht ganz deutlich, das Volk entsetzte sich, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Für die Jünger gilt nun ein Dreifaches. Entschuldigung, für die Jünger gilt ein Dreifaches. Wir sollen als Jünger Jesu Christi keine unnützen Worte machen. Wir sollen als Jünger Jesu Christi den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und wir sollen als Jünger Jesu Christi wahrhaftig sein in allen Aussagen. Und deshalb brauchen wir keinen Eid. Noch einmal kurz dazu. Wir sollen als erstes keine unnützen Worte machen. Auch das sagt uns der Herr ganz deutlich in Matthäus 12, Vers 36 und 37. Und das bezieht sich nun nicht nur auf den Eid, sondern überhaupt auf jedes Wort, das wir reden. Da sagt der Herr: Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von einem jeglichen nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Denn Worte sind Mächte, sie können aufbauen oder zerstören. Mir war das auch nicht immer klar. Ich habe manchmal auch schon viel Leichtfertiges geredet, muss ich zu meiner Schande sagen. Heute ringe ich und bete ich immer wieder darum: Herr, schenk mir auch Weisheit, zu schweigen und zu reden zu der Zeit und mit den Worten, die du möchtest. Dass wir nicht so oberflächlich daherreden. Das ist wichtig. Nicht nur die Taten können uns vor Gott schuldig machen, sondern auch schon die Worte. Worte können auch wie Pfeile sein, die andere töten. Es gibt ja den Rufmord. Ja, das ist was ganz Schlimmes. Ich erlebe es zurzeit auch am eigenen Leibe. Da müssen wir einfach auch beten für die Verleumder. Aber wir selber sollen nicht in dieser Weise vorgehen. Worte können töten. Wir haben darüber schon gehört. Auch der Zorn kann schon Mord bedeuten. Keine unnützen Worte. Und als Jünger Jesu, das war das Zweite, sollen wir den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Wie schon gesagt, der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und das Dritte ist, wir sollen wahrhaftig sein in allen Aussagen. Das wird uns vor allem im Epheserbrief deutlich gesagt. In Epheser 4, Vers 15, Vers 25 und Vers 29. Läuft so. Epheser 4, Vers 15, da steht: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wahrheit und Liebe zusammenbinden, auch in unseren Worten. In Epheser 4, Vers 25: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Das gilt ganz besonders in der Gemeinde des Herrn, in der Jüngergemeinde. Und deshalb brauchen wir keinen Eid. Wir sollen einfach wahrhaftig miteinander reden, dass man sich aufeinander verlassen kann. Wir wissen ja, Lügen haben kurze Beine. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch dann, wenn er die Wahrheit spricht. Das ist eine traurige Erfahrung. Und es ist schwer, wenn man einmal gelogen hat, dieses Misstrauen wieder aus der Welt zu schaffen, das einem dann entgegenschlägt. Ja? Denn es kommt ja in aller Regel ans Licht. Und in Vers 29, in Epheser 4: Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was gut ist und das Nötige fördert, das redet, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und weil die Jünger des Herrn keine unnützen Worte machen sollen, den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen und auch wahrhaftig sein sollen in allen Aussagen, deshalb brauchen sie keinen Eid. Ein Jünger des Herrn sollte jemand sein, auf den man sich verlassen kann. Ja, so ist es. Nein, so ist es nicht. Das genügt. Hoffentlich. Und deshalb, ich bin misstrauisch, um zu der Frage ganz am Anfang zurückzukommen, wenn jemand in jedem allen paar Sätzen oder überhaupt dauernd sagt: Ich schwöre dir das und glaub mir das und so, also so richtig diese dauernden Beteuerungsformeln bringen muss. Das ist ein Zeichen von Schwäche, auch von womöglich vorhandener Unwahrhaftigkeit. Ja, so ist es. Nein, so ist es nicht. Was darüber hinausgeht, das ist vom Teufel, sagt der Herr Jesus. Und so fragen wir uns, ich habe immer noch zwei Teile, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld, das Thema ist noch nicht zu Ende, aber wir fragen uns jetzt an dieser Stelle: Sind wir so wahrhaftig, dass die Menschen sagen können über uns, von dem oder derjenigen brauchen wir keinen Eid, dem glauben wir das auch so? Sind wir so zuverlässig, dass sich andere auf uns verlassen können? Halten wir uns an Zusagen, die wir gemacht haben? Auch im alltäglichen Leben. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Schon wenn man vielleicht zu spät kommt, da fühlt man sich schon schuldig. Ich wollte doch pünktlich sein. Es gibt manchmal Dinge, wo man nicht im Griff hat, zum Beispiel Glatteis. Heute Morgen war es auch nicht ganz sicher, ob wir es schaffen würden, weil bei uns war Glatteis, aber Gott sei es gedankt, in der anderen Stadt nicht. Wir haben auch so ein richtiges Waldgebiet bei uns, wo nicht so gestreut wird, fast wie in Engelsbrand, obwohl hier fast besser gestreut ist als bei uns. Das nur nebenbei bemerkt. Aber es gibt auch ernsthaftere Dinge noch, wo man Zusagen gemacht hat und ja, vielleicht sollten wir nicht mehr versprechen, als wir halten können. Das ist vielleicht eine Lösung. Ich bin manchmal auch vorsichtig, gewisse Termine auf die Minute festzulegen und sage, es kann sein, dass es auch eine halbe Stunde später wird. Ist dann manchmal ehrlicher, als wenn ich sage, ja, ich bin Punkt so da und nachher klappt es dann doch nicht. Also machen wir solche Zusagen, die wir auch halten können, mit Gottes Hilfe. Und eine weitere Frage, sind wir im Kleinen treu, damit wir auch im Großen dem Herrn dienen können? Seid treu im Kleinen, da fängt das Christsein an, nicht erst in großen Werken oder Ähnlichem. Nun habe ich aber noch zwei wichtige Themenbereiche. Ich hoffe, es geht noch von der Zeit und Kraft. Und zwar, Moment, offene Fragen gibt es noch. Und zwar die Frage, gibt es nicht doch etliche positive Eide in der Bibel, auch im Neuen Testament, auch im Mund Gottes und Jesu Christi? Es wird immer wieder behauptet, ich habe auch verschiedene Auslegungen gelesen. Ja, Jesus selber hat ja geschworen, Gott hat geschworen, so wird behauptet. Ich habe die Stellen zusammen mit der Anna mal alle nachgelesen und ich möchte euch das Ergebnis jetzt so sagen einmal, in aller menschlichen Schwachheit. Nun, es ist tatsächlich so, dass Gott bei sich selber schwört. Dazu kann ich jetzt aus Zeitgründen nur ein Beispiel bringen, und zwar bringe ich es jetzt extra aus dem Neuen Testament, in Hebräer 6, Vers 13, folgende. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwur er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren zu schwören hatte und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie sind, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, da er wollte den Erben der Verheißung überschwänglich beweisen, dass sein Ratschluss nicht wanke, sich noch mit einem Eid verbürgt. Und dann heißt es noch, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Also Gott hat das mit einem Eid bekräftigt. Da gibt es auch verschiedene Stellen im Alten Testament, die das auch ausführen. Wie ist das zu verstehen? Ich würde so sagen, bei den großen heilsgeschichtlichen Verheißungen oder auch Gerichtsankündigungen bekräftigt Gott in der Tat seine Verheißung oftmals, indem er bei sich selber schwört. Nun aber ist Gott kein Mensch, sondern er ist der absolut Wahrhaftige, der einzigartige Schöpfer des Himmels und der Erde und deshalb hat er das Recht und die Macht, das zu tun. Er hält seinen Eid. Er kann gar nicht lügen, weil er Gott ist. Er kann den Eid auch gar nicht brechen. Das wäre ein unvorstellbarer Gedanke, dass Gott durch einen Eid überfordert wäre und einen Eid brechen könnte. Versteht ihr? Ja, Gott ist der absolut Wahrhaftige, der absolut Allmächtige. Er stiftet den Bund, nicht der Mensch. Der Eid Gottes ist deshalb etwas anderes als ein Eid des Menschen. Der Mensch, der ja kein Haar schwarz oder weiß machen kann. Wir können deshalb den Eid Gottes und den Eid des Menschen nicht auf eine Stufe stellen. So meine Erkenntnis in dieser Frage. Nun wird gesagt, der Herr Jesus hätte auch seine Aussagen bekräftigt durch einen Eid, und zwar indem er gesagt hätte, Amen, Amen, ich sage euch. Zu Deutsch, wahrlich, wahrlich, oder es ist so, ja, Amen, Amen. Aber ich würde sagen, das ist noch kein Eid, sondern das ist einfach eine Bekräftigung der Aussagen des Herrn in göttlicher Autorität. Kein Schwur im geläufigen Sinne. Man kann darüber diskutieren, ich weiß, manche würden schon als Eid deuten, aber es ist einfach eine Bekräftigung. So wie wenn ich sage, ja, ja, oder nein, nein, was der Herr selber ja erlaubt.